Es ist eine traurige Woche für alle Fans der Philadelphia Eagles. Trotzdem gibt es für euch natürlich eine neue Folge vom Brotherly Talk. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem kleinen Podcast heute. Wir haben lange überlegt, ob wir in dieser Ausgabe heute einfach die Abschiedsrede von Jason Kelce Satz für Satz und Wort für Wort durchgehen, übersetzen und besprechen. Aus zwei Gründen haben wir uns allerdings dagegen entschieden. Erstens, wir hätten wahrscheinlich noch mehr geweint als Jason Kelce selbst während dieser wirklich emotionalen Pressekonferenz am Montag. Das wollten wir euch jetzt nicht unbedingt zumuten. Und zweitens, der Satz, hungrige Hunde laufen schneller, der klingt auf Deutsch und aus unserem Mund nicht mal annähernd so gut wie im Original und wie vom Original vor allem. Deswegen gibt es ein bisschen Jason Kelce Retirement Speech heute bei uns, aber auch ein paar andere ganz spannende und sicher auch ganz positive Themen zu den Eagles in der nächsten Stunde. Tim, heute fällt mir die Frage besonders schwer. Ich stelle sie aber trotzdem. Wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles Fan?
Als Philadelphia Eagles-Fan ist man natürlich traurig. Das ist ja das Verrückte. Du weißt eigentlich seit ein paar Wochen oder vermutest es, dass es passieren wird. Und wenn es dann passiert, ist es dann trotzdem traurig. Also man konnte sich darauf vorbereiten, aber am Ende, ja, ist man wahrscheinlich nie darauf vorbereitet, wenn einer der großen Ikonen der Franchise-Geschichte dann in den letzten Sonnenuntergang reitet.
Sagt der Mann, und ihr könnt es nicht sehen, der heute im Jason Kelce-Jersey in Kelly Green übrigens, und ich bin sehr, sehr neidisch, vor mir sitzt hier am Monitor. Am vergangenen Montag um 19 Uhr deutscher Zeit ging dann also eine denkwürdige Karriere offiziell zu Ende. Eine halbe Stunde vorher, und einige von euch waren dabei, danke dafür erstmal, sind wir wieder live gegangen bei Instagram nämlich und haben nicht nur eine lose Vorahnung gehabt, dass Jason Kelce in dieser Pressekonferenz wohl eher nicht verkünden wird, dass er ein weiteres Jahr dranhängt. Das wäre sehr ungewöhnlich gewesen. Wir haben auch eine kleine Tradition fortgesetzt, Tim. Ab dem zweiten Mal kann man ja wohl von Tradition sprechen, oder?
Also wenn nicht dann, wann sonst?
Ja, ich finde auch. Safe Tradition. Tim hat nämlich wieder eine Frage an die Community gestellt aus seinem Philadelphia Eagles Trivia Buch. Diesmal ging es um die Frage, von welcher Franchise Eagles-Kicker Jake Elliott im Jahr 2017 gedraftet wurde. Fünfte Runde war das an Position 153. Jake Elliott, Tim, war mit dem Pick übrigens der erste von insgesamt drei Kickern, die 2017 gedraftet wurden. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Das Team, das wir gesucht haben, sind die Cincinnati Bengals. Jake Elliott musste dann im Kampf um den Starterjob übrigens gegen Veteran-Kicker Randy Bullock ran. Und den Kampf, den hat er verloren. Der ist am 2. September desselben Jahres nämlich schon wieder entlassen worden bei den Bengals und ging dann zu den Philadelphia Eagles. Die Bengals also. Und Brotherly Talk-Hörer Kai hat's gewusst und bei Instagram am schnellsten reagiert, ohne googeln. Zur Belohnung gibt's traditionell einen Shoutout. Und der kommt jetzt. Shoutout, Kai. Gut gemacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und beim nächsten Insta-Live bitte den Titel verteidigen, Kai, ne? Dann lass uns kurz nochmal die Taschentücher rausholen und über die Abschiedsrede von Jason Kelce sprechen. Ich fand's krass, dass es mich dann emotional doch so erwischt hat. Und du hast es gesagt, wir hatten ja eigentlich genügend Zeit, uns auf diesen Moment so vorzubereiten, ne? Also nach der 32-9 Niederlage in der NFC Wildcard Round gegen die Bucks, da gab es ja schon Stimmen, die gesagt haben, dass Kelce sich nach dem Spiel im Lockerroom von seinem Team verabschiedet hat. Ich meine, das ist immerhin fast zwei Monate her. Und uns allen war eigentlich ziemlich klar, dass er nicht weitermacht. Trotzdem hat die offizielle Verkündung dann nochmal wehgetan. Also mir zumindest. Wie hast du es erlebt?
Ja, ich meine, Jason Kelce ist einfach das Face of the Franchise. Natürlich gibt es ein paar, aber er ist das Gesicht der Franchise der Philadelphia Eagles. Und ja, als man dann gesehen hat, er setzt sich auf das Podium und in seinem Outfit, ne, mit irgendwie abgeschnittenen Ärmeln, dann ist er ja auch, das hat man nicht auf dem Podium gesehen, aber danach dann auch wieder mit seinen Badelatschen reingekommen, ist direkt erstmal in Tränen ausgebrochen. Ich glaube, das hat einen dann auch schon mal direkt emotional mal ganz, ganz sozusagen in seine Seele reinblicken lassen. Und dann kannst du natürlich versuchen, dich dahin zu setzen und emotional ruhig zu bleiben. Aber wenn dann so ein gestandener Mann vor dir sitzt, der 13 Jahre lang die Eagles repräsentiert hat und dann das Weinen anfängt, bevor er noch redet, dann holt das, glaube ich, jeden von uns ab.
Und wir haben uns noch gefragt, wann fängt er denn an zu weinen oder schafft er es ohne Wein? Ja, Pustekuchen. Das hat irgendwie einen halben Satz gedauert und dann brach er in Tränen aus. Wir kamen aus Insta Live, ich bin direkt reingegangen und dann, war das emotional. Und ein Satz noch zu den Badelatschen, das kam ja jetzt erst raus. Hast du es gelesen, dass er sich die Füße hat tapen lassen nochmal für diese Pressekonferenz? Eine so schöne emotionale Geschichte, nämlich von einem Trainer, also einem Athletic Trainer, der im letzten Spiel von Jason Kelce leider verhindert war durch eine schwere Krankheit, ihm aber über Jahre die Füße getaped hat. Und dann hat Jason Kelce gesagt, hier zur PK, tape mir die Füße. Das zeigt auch irgendwie, was er für ein Mensch ist, oder?
Ja, die Geschichte hat mich auch nochmal, die habe ich tatsächlich auch, ich glaube erst heute, wir nehmen ja wie immer Mittwochabend auf, auch erst heute gelesen, ich glaube heute ganz früh morgens, er wird gerade mit einer Chemotherapie behandelt. 13 Jahre lang wurde er von ihm getaped und dann in seinem letzten Spiel nicht, und dass dann sozusagen nochmal die Geschichte vollendet wird, hat ihn dann nochmal für die PK getaped, wirklich eine wunderbare Geschichte.
Meine Timeline ist voller Jason Kelce momentan und da kommen diese ganzen Geschichten und dann auch die Kameraperspektiven aus der PK, die unterschiedlichen, nochmal so zum Vorschein. Und da erkennt man so viel. Jetzt in der neuen New Heights-Folge hat Travis das auch nochmal adressiert und hat gesagt, wir haben ja lange Zeit nicht über dein Retirement gesprochen. Ich wollte dich, lieber Jason, großer Bruder, auch nicht beeinflussen und so. Hat Jason Kelce direkt einen Witz gemacht und gesagt, hättest du es mir mal gesagt, dann hätte ich weitergemacht. So, aber da könnt ihr euch auch anhören und angucken, New Heights, der Podcast von den Kelce-Brüdern. Da bricht Travis dann auch nochmal in Tränen aus und sagt ihm, wie viel sein Bruder ihm bedeutet. Ich fand das nochmal sehr bezeichnend und ich glaube, wir haben es alle gesehen und nochmal deutlich auch in den Worten von Jason Kelce gespürt, ist, wie sehr er eben diese Sportart liebt. Ne? Das ist nochmal so rausgekommen in dieser PK. Er hat ja auch nochmal beschrieben, wie schwierig die erste Zeit für ihn in der NFL war. Und ich finde, da muss man einfach auch anerkennen, dass er in den 13 Saisons mit den Eagles die Center-Position ja auch ein Stück weit verändert hat. Ne? Der ging ja so als ganz kleiner athletischer Center auf diese Position und hat ja bis zuletzt so sehr abgeliefert. Vor allem dann auch in diesen Plays, und wir haben schon drüber gesprochen, Tim, in denen die Eagles ihn gepullt haben und Kelce dann auf zweitem und drittem Level, also Downfield, dann eben noch die Blocks gesetzt hat. Mit dieser Leidenschaft, aber eben auch mit so einer Konstanz dieser Position auf höchstem Niveau dann so dermaßen seinen Stempel aufzudrücken, das ist einfach, also so beeindruckend. Und man hat in seiner Rede nochmal gespürt und gehört, wie sehr er diesen Sport auch einfach liebt.
Ja, ich glaube, was auch ganz klar rauskam, und das hatte er auch in diversen Reden, die er ja auch vor seinen Teamkameraden gehalten hat, immer wieder betont, am Ende setzt sich nicht der durch, der das größte Talent hat, sondern der, der den meisten Willen hat. Und gerade bei diesen Spielzügen, die du beschrieben hast, konnte man das sehen generell in seiner Arbeitsmoral. Ich meine, der hat den Rekord aufgestellt für die Philadelphia Eagles, für die meisten Spieler am Stück. Da kann keiner davon ausgehen, dass er in keinem Spiel angeschlagen war. Also ich würde mal sehr davon ausgehen, dass spätestens ab Woche 17, 18 Playoffs dann auch mal das ein oder andere Wehwehchen dann bei ihm aufgetreten ist. Und er hat, wie gesagt, nie krank gemacht, wie man sagen würde. Ja, er hat sich nie krank schreiben lassen. Absoluter Sportler, der über den Willen, über den Kampf kommt. Und ja, auch diese ganze Geschichte, ne? Erst auch dann sein Scholarship nicht bekommen zu haben am College. Also so viele Rückschläge, gegen die er sich da durchsetzen musste. Das hat die ganze Emotionalität ja auch reingebracht. Da gibt's ja auch dieses bemerkenswerte Interview, was er dann nach dem Super Bowl-Sieg 2017 gehalten hat. Ich kann jedem von euch nochmal empfehlen, wahrscheinlich haben sowieso schon die meisten gesehen, geht mal auf, sei es auf Insta oder YouTube, auf den Channel der Philadelphia Eagles, schaut euch mal dieses 6 Minuten 30 Tribute-Video an zu Jason Kelce. Das seht ihr auch nochmal so die bewegendsten Momente aus seiner Karriere. Da kommt das auch drin vor. Also ja, er hat die Center-Position verändert. Er hat seinen Stempel on and off the field, wie man so schön sagt, hinterlassen in Philadelphia. Und das war einfach eine beeindruckende Karriere. Und das, was du sagst mit der besonderen Beziehung zu seinem Bruder, das hat man ja auch gesehen. Seine Familie war ja anwesend bei dieser Pressekonferenz. Also Travis war auch vor Ort. Hat mitgedacht, hat direkt die Sonnenbrille angezogen. Man hat auch gesehen, durch die Taschentücher, die er genutzt hat, war das auch das ein oder andere Mal notwendig. Und das war schon, ja, dieses Revue passieren lassen eines Lebens, würde ich schon sagen. Weil er hat ja jetzt nicht nur über seine Karriere gesprochen, sondern auch, wie schwierig es war in seiner Kindheit, was seine Mutter beispielsweise alles investiert hat, sein Vater. Das war sozusagen das komplette Leben einmal Revue passieren und auch diese Dankbarkeit, die man gespürt hat. Das war schon speziell.
Die meisten Spiele am Stück, aber nicht die meisten Spiele. Die hat ein anderer Spieler inne, über den wir heute noch sprechen. Ihr könnt schon mal überlegen, wer das sein könnte. Ist auf jeden Fall jemand, der uns gute Nachrichten beschert heute noch im Podcast. Jason Kelce, 193 Starts, Tim. 7-mal Pro Bowl, 6-mal First Team All-Pro. Und dieses 6-mal First Team All-Pro hat in den letzten 7 Jahren seiner Karriere stattgefunden. Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Einfach unfassbar. Sicher der beste NFL-Center seiner Generation. Ganz sicher der beste Eagles-Center aller Zeiten. Für mich ganz klar ein First Ballot Hall of Famer. Also bitte schon mal im Jahr 2029 den Kalendereintrag machen. Und ich finde, die Eagles sollten sein Jersey mit der Nummer 62 retiren, oder Tim? Und ich will ein Jersey, und zwar deins.
Ja, nachdem ich es habe, habe ich nichts dagegen, wenn man die 62 retired. Spaß beiseite. Grundsätzlich bin ich gar kein Fan von Jersey Retiring.
Echt nicht?
Nee, also ich sag mal, in Sportarten, wo du halt wirklich permanent einen Roster hast, wo du halt 53 plus x Spieler drin hast, halte ich es immer für ein bisschen kompliziert, weil über die Jahre haben sich ja viele Spieler verdient gemacht. Und auch in der langen Historie der Eagles gibt's ja, sei es jetzt irgendwie in Reggie White, sei es in Brian Dawkins, sei es irgendwie so, auch wenn man ganz weit nach vorne schaut, auch das kann man mal irgendwann beleuchten, so ein Chuck Bednarik, den tut man dann natürlich immer so ein bisschen Unrecht, finde ich. Wenn du dann jetzt irgendwie anfängst, ein Jersey zu retiren, heißt es dann immer, okay, warum hast du das auch nicht für andere gemacht, aber um Strich drunter zu machen, und wir sind ja heute auch in der Jason Kelce Appreciation Folge, ja, retired die 62 sehr, sehr gerne, er hätte es auf jeden Fall verdient, und ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, generell sei dahingestellt, er hätte es auf jeden Fall verdient.
Ganz, ganz sicher. Zum Abschluss dieses Kelce-Kapitels haben wir uns noch unseren Jason Kelce-Moment herausgesucht, du darfst zuerst.
Das ist eine extrem schwere Frage und ich habe auch lange hin und her überlegt. Für mich ist es so wahrscheinlich so die obvious choice, die wahrscheinlich auch viele von euch da draußen nehmen werden. Für mich war es natürlich schon das, was besonders hängen geblieben ist, als Jason Kelce am Tage der Super Bowl Parade in Philadelphia. Das sind ja unglaubliche Bilder. Auch das könnt ihr euch nochmal online anschauen. Diese ganze Parade, den Auftritt, nicht nur seine Rede, auf die will ich hinaus, sondern auch seinen kompletten Auftritt, währenddem sie dann über die Straßen gezogen sind. Jason Kelce einfach legendär im Mamas Outfit. Das werden wir sicherlich auch nochmal bei den Philadelphia Fun Facts beleuchten, was es eigentlich mit diesen Mamas auf sich hat.
Gibt es eine Actionfigur von Jason Kelce übrigens in diesem Outfit?
Sieht super aus. Ich meine, das ist vielleicht das schon mal vorweggenommen, ist natürlich eine jährliche Parade. Ihr wisst das da draußen, findet immer am Neujahrstag statt. Also von daher auch sozusagen das perfekte Hangover-Programm oder auch halt nicht, ne? eines der ältesten Volkskunsttraditionen in den USA. Das war für mich schon so der Jason Kelce-Moment, wo er sicherlich jetzt hat er schon zwei der wahrscheinlich 5 größten Speeches, die ein Sportler in Philadelphia jemals gehalten hat. Einmal seine Rede nach dem Super Bowl-Triumph, wo er dann sein komplettes Team aufzählt und wo er immer wieder sagt, der wurde hier abgeschrieben, Peterson kann's nicht, der kann nicht fangen, der Quarterback ist zu schlecht, und immer wieder betont, dass diese Dog-Mentality, die sie hatten, ja, diese Underdog-Geschichte, das war für mich einfach unglaublich, und da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich drüber erzähle, wie er dann erklärt, was das für eine Willensleistung war, dieses Teams, sich dann auch im Endspiel noch gegen die Patriots durchzusetzen. Das war für mich so in diesem einmal eher so ein bisschen Anführungszeichen lächerlichen Outfit, ja, was man vielleicht auch ein bisschen abtun kann, aber dann so eine Rede zu halten, die dann auch so tief geht, das war für mich der Jason Kelce-Moment, der bei mir besonders stark hängen geblieben ist. Und welcher war es bei dir?
Es gibt ganz viele. Ich habe mir einen rausgesucht, über den ich schmunzeln kann und den ich mir immer wieder angucken kann. Und das ist die Touchdown-Celebration mit Miles Sanders im Conference-Championship-Game letztes Jahr gegen die 49ers. Ich kann das 100-mal am Stück gucken und finde es einfach so niedlich. Erstes Quarter, wir erinnern uns, Second and Goal für die Eagles. Sanders kriegt den Ball und spaziert in die Endzone, übrigens über die linke Seite auch. Und vor allem wegen eines unfassbaren Double-Team-Blocks nach links von Landon Dickerson und von Jason Kelce. Und dann dieser Tanz in der Endzone. Danach hat er ja gesagt, dass er immer Ärger bekommen hat, ne, von den Receivern, weil er irgendwie nie mitgefeiert hat, sondern immer nur irgendwie High Fives gegeben hat. Und da wollte er einfach, in dem Moment wollte er es mal versuchen und hat eben versucht, so hat er es zumindest gesagt, hat versucht, irgendwie Miles Sanders zu kopieren. Und wie ihm das gelungen ist, wisst ihr alle. Und wenn nicht, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist einfach, es ist zu gut.
Bei seinen vielen Talenten gehört Tanzen nicht dazu.
Definitiv nicht. Also, ja, dann sagen wir nochmal danke, Jason Kelce, für viele, viele tolle Momente mit den Philadelphia Eagles. Oder willst du noch einen?
Ja, ich wollte noch ein Ding mal hier in die Runde werfen, wer es noch nicht gesehen hat. Also, wer die Rede gesehen hat und dort nicht eine Träne in dem Auge hatte, ja, der kann sich nochmal anschauen. Und es gab ja viele Appreciation-Posts da draußen von ehemaligen Mitspielern, von aktuellen Mitspielern, von Fans. Und was mich besonders berührt hat, und wer es noch nicht gesehen hat, googelt das bitte mal. Das fand ich, das war schon hart zu schauen. Ich weiß nicht, Flo, sagt dir der Name Giovanni Hamilton etwas?
Sag mir nichts.
Dann kannst du auch gerne danach mal googeln. Giovanni Hamilton ist ein sehr, sehr junger Podcaster. Er ist 16 Jahre alt, hat einen eigenen Eagles-Podcast, so wie wir, aber ich würde behaupten, ein paar tausende Followers mehr. Und sein Podcast heißt...
Haben wir noch keine tausend?
Noch nicht ganz. Wir gehen danach, wir gehen sehr stark darauf zu. Vielleicht knacken wir sie heute.
Leute, sag mal bitte weiter, dass es uns gibt, damit wir die tausend knacken.
Genau. Und ja, dieser Podcast, den Giovanni Hamilton hat, wie gesagt, 16 Jahre, heißt Giovanni Show Podcast, also die Giovanni Show quasi. Ist extrem bekannt, so bekannt, dieser Podcast, dass er auch schon Jalen Hurts mit 16 Jahren zu Gast hatte und Devontae Smith. Wow. Also von daher, der junge Mann hat eine große Reichweite, er hat gute Kontakte und vor allen Dingen hat er ein hartes Schicksal. Also er ist sehr, sehr krank, hat in seinem Leben, und das sieht man ihm leider auch an, schon viele Behandlungen hinter sich bringen müssen. Ja, und dieser Giovanni erzählt das nicht in seinem Podcast, sondern hat quasi eine Videoaufnahme gemacht, die er dann auf X und Twitter geteilt hat. Und wo er sagt, was Jason Kelce ihm auch für Kraft gegeben hat und was er ihm bedeutet. Und das ist krass. Also wenn jemand, der so viel schon leiden musste in seinem Leben, dann schildert, was diese Person, die er wahrscheinlich, vielleicht hat er sie einmal getroffen bei irgendeinem Eagles-Event, aber niemals wirklich persönlich gesehen hat, wenn man sieht, was Jason Kelce für diesen jungen, kranken Mann einfach nur als Role Model, als Vorbild geleistet hat. Boah, also da muss ich sagen, da musste ich schon schlucken. Googelt das gerne mal, Giovanni Hamilton, und dann kriegt ihr sicherlich den Clip jetzt auch reingespült. Puh, das war hart im positiven Sinne.
Danke, Jason Kelce, für ja, tolle Momente mit den Philadelphia Eagles. Auf dass es mehr werden, in welcher Funktion auch immer, da drücken wir uns und allen anderen natürlich die Daumen. Viele fragen sich jetzt, wie geht's denn mit der O-Line weiter, Tim? So in etwa könnte sie aussehen nächste Saison. Cam Jurgens nimmt den Platz von Jason Kelce ein, große Fußstapfen, aber genau für diese Rolle ist er 2022 in Runde 2 ja gedraftet worden, ne?
Und vor allen Dingen von einer bestimmten Person auch gescoutet worden, nicht wahr?
Genau, Jason Kelce war da beteiligt und hat sich das gewünscht. Insofern eine gute Wahl und wir sind sehr zuversichtlich, dass das auch gut funktioniert. Linker Guard dann Landon Dickerson, linker Tackle Jordan Mailata, immer noch einer der besten sicherlich in der Liga. Rechts neben Cam Jurgens dann wahrscheinlich Tyler Steen. Der hat zwar nur Tackle in Vanderbilt und in Alabama am College gespielt, aber als die Eagles ihn letztes Jahr gedraftet haben, haben sie ihn als Guard gelistet. Daneben dann Lane Johnson, O-Line-Coach Jeff Stoutland wird es irgendwie hinkriegen, oder?
Es ist wahrscheinlich der beste O-Line-Coach der NFL. Nichtsdestotrotz würde ich persönlich das für als zu dünn erachten. Also wir müssen alle sehen, wie schnell Steen hat jetzt ja nicht den Riesen-Impact gehabt, beziehungsweise nicht die zahlreichen Snaps bekommen in der letzten Saison. Und das wäre schon, und so werden die Eagles nicht agieren, das wäre zu viel Risiko, jemanden, der noch nicht wirklich sich auf dem Niveau über einen längeren Zeitraum und sei es nur mehrere Spiele und auch eine gewisse Anzahl an Snaps hat beweisen können, das wird zu risikoreich sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das lässt für mich nur zwei Optionen übrig. Option 1 ist, du adressierst das im Draft, das halte ich für nicht unwahrscheinlich. Option 2 ist, und das wird on top noch passieren, und dann welches Kaliber, wird sich zeigen, je nachdem, ob sie das im Draft adressieren möchten, in der Free Agency. Was meine ich damit? Wenn sich die Eagles dazu entscheiden sollten, dass sehr früh im Draft, und es scheint ja so zu sein, das haben wir alle beim Combine ja erfahren, können wir gleich auch nochmal zwei, drei Sätze drüber machen, es war ja ganz unterhaltsam, dazu zu schauen. Die O-Line-Class scheint sehr tief zu sein.
Große Tiefe, genau.
Wenn sie das in der ersten oder in der zweiten Runde adressieren würden, dann nehmen sie vielleicht jemanden, der dann sozusagen... Ja, der sich schon bewiesen hat, aber jetzt kein herausragender O-Liner ist in der Free Agency. Wie zum Beispiel so ein John Runyon habe ich gelesen, Junior von den Packers, der 30 Career Starts schon hat. Der hat dabei nur 4 Sacks erlaubt. Also von daher, das ist schon guter Mann. Der hat 1600 Snaps gemacht als Left Guard, 1700 Snaps als Right Guard. Übrigens, interessanter Fun Fact, der Vater von John Ryan Jr., entsprechend John Ryan, Runyon Senior, sorry, habe ich Ryan gesagt, nein, John Runyon Jr., sein Vater, John Runyon Senior, hat 9 Jahre für die Eagles gespielt. 2000 bis 2008. Vielleicht ist das ja auch ein kleiner Fun Fact, der eine Rolle spielt. Das heißt, so jemand könnte natürlich nochmal als Backup geholt werden. Entweder, wenn man wirklich sehr, sehr viel von Steen hält, nur als Backup, oder man interessiert es früh im Draft, je nachdem, was man jetzt, wie viel man ihm schon zutraut, dem Rookie der letzten Saison, Tyler Steen, dass man den nochmal hinten dran setzt. Aber da wird was passieren. Das ist so mein Strich darunter. mit der O-Line, wie sie jetzt aktuell im Roster ist, das ist zu dünn. Da wird mindestens noch eine Person kommen und ja, entweder früh im Draft jemanden hinzunehmen, plus Backup noch hinten dran oder halt vielleicht dann wirklich eher ein Star in der O-Line. Und das dann halt eben nicht im Draft adressieren, weil auch das Thema haben wir schon erwähnt, da gibt es ja ein paar Baustellen in der Defense, die geschlossen werden müssen.
Ja, dann lass uns darüber direkt sprechen. Nächstes Hot Topic im Brotherly Talk ist jetzt möglicherweise auch nicht so erfreulich für alle Eagles-Fans, denn NFL Insider gehen davon aus, dass Fletcher Cox ebenfalls sein Karriereende bekannt geben wird in der Offseason. Der hat auch eine richtig gute Karriere hinter sich, an Position 12 im Jahr 2012 gepickt. 188 Spiele hat er für die Eagles gemacht. Nur Jason Kelce und Brandon Graham haben mehr Spiele gemacht. 4-mal All-Pro, 6-mal Pro Bowl, Super Bowl gewonnen. Vielleicht keine Hall of Fame-Karriere, Tim, aber schon irgendwie in einem Atemzug mit Defensive Tackles vom Kaliber Aaron Donald und Chris Jones zu nennen, finde ich, Tim. Wenn der jetzt auch noch geht, dann hast du zwei Teamleader verloren. Und ich finde, das Emotionale und der Impact im Lockerroom und so ist die eine Seite. Aber es gibt ja auch eine sportliche Seite, die du dann eben im Draft oder in der Free Agency kompensieren musst, ne?
Das ist so. Also ich würde auch behaupten, er hat eine Hall of Fame-Karriere gespielt. Man darf nicht vergessen, er wurde in das NFL 2010er All-Decade-Team gewählt. Das ist für mich schon eine Indikation, dass er auf jeden Fall mitspielt in dieser Kategorie. Vielleicht keiner in seiner ersten Eligibility, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Also nach 5 Jahren darf man ja in die Hall of Fame einziehen. Manchmal dauert das ja auch sehr, sehr lange, bis man dann an der Reihe ist. Ich glaube, er wird einziehen, vielleicht jetzt nicht im ersten Jahr seiner Wählbarkeit oder Auswählbarkeit. Aber ich denke schon, dass er das schaffen wird. Und ja, du hast völlig recht, seine sportliche Leistung, obwohl er jetzt schon 33 Jahre alt ist, ich meine, er wurde 2012 in der ersten Runde gedraftet. Das ist jetzt ein paar Jährchen her. Er hatte letzte Saison noch 5 Sacks. Er hatte 17 Quarterback-Hits. Also er macht eben entsprechend auch noch Druck durch die Mitte. Unabhängig davon, dass er natürlich auch gegen den Run extrem stark ist, hat er eben halt auch noch durch die Mitte den Impact auf den Quarterback. Er gilt immer noch als einer der besten Defensive Tackles, wenngleich man natürlich sieht, dass die Production ein bisschen runtergeht. Das ist völlig normal. Er ist ein Leader, er ist Team-Captain. Das wäre nicht nur aus sportlicher Sicht, auch aus Teamsicht natürlich ein harter Schlag. Mhm. Und sollte das eintreten, und du hast völlig recht, die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist höher, als dass es nicht eintritt, dann hast du zwei große Baustellen. Ne? Du hast dann die O-Line zentrale Säule verloren, du hast dann in der D-Line zentrale Säule verloren. Was machen wir denn dann da als Philadelphia Eagles?
Naja, es gibt auf dem Free Agency Markt auf jeden Fall jemanden, einen Interior Defensive Lineman, nämlich der ein super Fit wäre für die Eagles. Nicht nur aufgrund seiner sportlichen Qualität, sondern auch, weil er in der vergangenen Saison mit Vic Fangio bei den Miami Dolphins zusammengearbeitet hat. Die kennen sich also ganz gut. Und das ist Defensive Tackle Christian Wilkins. Der ist 28 und jetzt pass auf. 1,93, 140 Kilo. Genauso groß und genauso schwer wie Fletcher Cox.
Ach was, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Same size. 2019 ist er in der ersten Runde von den Dolphins gepickt worden, ist zur Deadline am 5. März nicht mit dem Franchise-Tag versehen worden und damit sicher einer der Top-Free-Agents auf dem Markt. Das neue Liga-Jahr, das beginnt ja am 13. März. Wilkins, der hat ein richtig gutes Jahr gehabt unter Vic Fangio. In den ersten 4 Jahren seiner Karriere, da lag der immer so bei, also zwischen 1,5 und 4,5 Sacks. Letzte Saison ist das explodiert. Da hatte er nämlich 9 Sacks und 23 QB-Hits. Vorher, Tim, meistens noch nicht mal so 10. Ein Forced Fumble darüber hinaus. Das System von Fangio, das scheint Christian Wilkins zu gefallen. Ob er Fangio als Person mag, das wissen wir nicht. Es gab ja echt viele Gerüchte, dass einige Dolphins-Spieler nicht so gut zurechtkamen mit Vic Fangio so als Person. Ja, so mit dem Karriereende von Fletcher Cox und so einem Spieler auf dem Markt. Wärst du überrascht über eine Verpflichtung von Christian Wilkins bei den Eagles? Das wäre doch eigentlich voll der Howie Roseman-Move, oder?
Ja, also überrascht wäre ich nicht. Es wäre kein günstiger Move, aber darüber haben wir ja auch gesprochen, dass das jetzt ja auch zum einen der Salary Cap ansteigt, zum anderen natürlich auch durch das Cutten von Bayard ist natürlich jetzt auch weiteres Geld frei geworden. Man geht aktuell davon aus, dass Christian Wilkins einen Average Annual Salary Wert hat von $20 Millionen. Mhm. Also das ist eine Hausnummer, aber auf der anderen Seite muss man sagen, der Mann ist 28 Jahre alt, der hat noch, und das sehen wir ja, wie alt jetzt ein Fletcher Cox ist, der hat noch mindestens 4 gute Jahre vor sich. das kann man machen. Und ich sag mal, mit steigendem Salary Cap ist dann vielleicht auch die 20 Millionen dann am Ende des Tages verglichen in 2-3 Jahren gar nicht mehr so viel. Und das kriegen ja eben andere auch, die da auf seiner Position spielen. Also es würde mich jetzt auch nicht komplett überraschen. Ich meine, die Eagles haben in den letzten beiden Jahren natürlich immer die D-Line adressiert, sehr, sehr früh im Draft. Ich meine, Jalen Carter kann dann vielleicht auch in seine Fußstapfen treten. Aber auch ähnlich wie bei der O-Line, selbst wenn man es den bestehenden Spielern, die wirklich ja Talent haben, zutraut, muss man, und das haben die Eagles immer so gemacht, man muss eine gewisse Tiefe haben, sowohl in der O-Line als auch in der D-Line und in both trenches, wie man so schön sagt. Von daher wird was passieren. Sollte Cox zurücktreten, wird man auch einen Veteran holen. Ich weiß jetzt nicht, ob man 28 Jahre als Veteran bezeichnen kann, aber eigentlich ja schon. Er spielt ja schon ein paar Jahre in der Liga. Also, um deine Frage zu beantworten, mich würde es dann nicht überraschen.
Man munkelt, es wird mindestens einen großen Move auf der defensiven Seite geben. Welche Positionsgruppe das betrifft, das ist ja to be announced, aber wir sind jedenfalls sehr gespannt. Fun Fact noch zu Christian Wilkins. Ich habe den getroffen und zwar in Frankfurt beim Spiel vergangene Saison und habe mit ihm gedreht. Und wir haben ja in der letzten Folge über Handgrößen von Spielern und so.
Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Ich habe ja geliefert, ne? Und hab's euch gezeigt.
Ja. Also Tims Hand in der Hand von Patrick Mahomes, legendär. Da siehst du echt aus wie ein Baby.
100%, ja. Und wir haben auch ein paar lustige Kommentare dazu natürlich bekommen. Also folgt gerne unserem Instagram-Kanal, da seht ihr auch immer solche lustigen Fun-Facts. Also das war peinlich in Anführungszeichen, aber da hätten die meisten Hände dagegen klein ausgesehen.
Überhaupt nicht peinlich war die Begegnung mit Christian Wilkins in Frankfurt. Die war sehr herzlich und ich bin ein Riesenfan von dem Typen, weil er einfach so unprätentiös war und so lustig. Und es gibt ein Foto, wir können das posten, ich kann dir das schicken, dann oder wir posten das bei Instagram, könnt ihr mal reingucken, wo er mich in den Arm nimmt und irgendwie Quatsch macht. Und dieses Foto zeigt hoffentlich, wie sehr ich diesen Moment einfach genossen habe und lustig fand, weil er mich einfach mit seinen riesen Armen halt nicht nur in den Schwitzkasten genommen hat in dem Moment, sondern fast erwürgt hat. So ein lustiger, netter Kerl. Also ich kann mir das richtig vorstellen, wie der im Lockerroom bei den Eagles stattfindet und würde es mir sehr wünschen, einfach weil er ein cooler Typ ist. Das hat er zumindest in dem Moment mir gezeigt.
Also da draußen haltet die Augen offen. Richtung Wochenende werden wir das sicherlich auf unserem Brotherly Talk Insta-Channel posten.
Das machen wir. Und wenn Christian Wilkins bei den Eagles landen sollte, dann freut er sich bestimmt über Brandon Graham in der D-Line. Der hat nämlich beschlossen, noch ein Jahr dran zu hängen bei den Philadelphia Eagles. 34 Jahre alt ist er mittlerweile, hat die meisten Spiele für die Eagles gemacht, mit 195 nämlich. Es wird dann sein 14. Jahr in Philadelphia und er kommt als Rotational Player statistisch aus den besten Jahren seiner Karriere. So knapp, ich glaube, 6 Millionen Dollar ist sein Vertrag wohl wert. Aber ihm kommt es gar nicht so sehr auf das Geld an, wenn man das glauben möchte, was er sagt. Er sagt nämlich, ich will die Entwicklung und den Lauf, den wir vor uns haben, einfach nicht verpassen. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Wollen wir auch nicht, Tim, oder?
Nein, und ich muss dich schocken. Der gute Mann wird zur kommenden Saison schon 36 sein. Also es ist wirklich bewundernswert, wie fit der noch ist. Und es wäre schön, einfach auch vor dem Hintergrund, wir brechen zwei Captains weg, den dritten wird zu behalten. Also vielleicht wird er auch nicht mehr, wir haben ja gesehen, natürlich wird sein Impact kleiner, aber der Impact im Lockerroom und auch nochmal sozusagen als Rotational Player gegebenenfalls ihn reinzubringen, das wäre, also der muss bleiben. Punkt. Und ich weiß nicht, Flo, soll ich jetzt schon Tims Take einstreuen oder magst du für Graham noch was sagen?
Nee, mach du.
Also nachdem die letzten Wochen natürlich ein bisschen kompliziert waren und wir natürlich den Tim's Take immer rausgehauen haben zu irgendwelchen Gerüchten, habe ich mir überlegt, jetzt nehme ich mal wirklich einen Tim's Take, der ist jetzt nicht vielleicht ganz so weit hergeholt, weil Stand jetzt ist ja auch noch nicht fix, dass Graham sicher spielen wird. Wir gehen davon aus. Also mein Take ist, einmal traurig, einmal happy. In der Saison 2024 werden die Eagles auf Fletcher Cox verzichten müssen, der dann seine Karriere beenden wird. Ich meine, im Worst Case spielt er vielleicht sogar noch mal woanders ein Jahr. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Also Fletcher Cox wird die Eagles verlassen und Brandon Graham wird noch mal ein Jahr dranhängen und wird dann in der nächsten Saison mit 36, fast 37 Jahren dann auch in die wohlverdiente Rente gehen.
Sagt Tim in seinem Take, bei uns genannt Tims Take, und er liegt nach wie vor bei 100%, richtig?
Das ist völlig korrekt. Ich befürchte, in der Free Agency wird das im Laufe der Zeit wahrscheinlich sich relativieren, aber wir gucken mal.
Wäre auch langweilig, wenn die Aufgaben immer einfacher werden, Tim.
Das stimmt, das stimmt. Ja.
Gut, noch ein Gerücht, das wir hier im Podcast zwar schon kurz besprochen haben, aber wir müssen es heute noch mal kurz tun, denn die Anzeichen, dass Defensive Back CJ Gardner-Johnson zu den Eagles zurückkehrt, verdichten sich. Jeremy Fowler von ESPN berichtet nämlich, dass dieser Move gar nicht so unwahrscheinlich ist. Man muss dazu sagen, auch die Tennessee Titans wären jetzt mal nicht uninteressiert. Defensive Coordinator Denard Wilson ist ja bei den Titans und die beiden kennen sich ja aus gemeinsamen Eagles-Tagen. Ihr werdet euch auch erinnern. Warum ist CJ Gardner-Johnson die perfekte Verstärkung in der Free Agency? Ganz einfach, die Eagles müssen sich auf der Safety-Position verstärken, das haben wir besprochen. Er kennt die Organisation, ist ein absoluter Führungsspieler, hat in der vorletzten Saison die meisten Picks in der Liga gehabt, gemeinsam mit Justin Simmons. Und Tim, Kevin Byard, du hast das eben schon gesagt, wurde entlassen. Damit machst du knapp, ich glaube, 14 Millionen frei. CJ Gardner-Johnson wird auch nicht so teuer sein.
Genau, und vor allen Dingen, weil, und das ist das Fragezeichen, er aus einer sehr schweren Verletzung kommt. Das heißt, auf Basis des Talents und seiner historischen Performance ist das ein No-Brainer, zu versuchen, ihn nochmal zu holen. Wir haben ja das charakterliche Thema, haben wir das letzte Mal ja schon angesprochen, das können wir jetzt mal außen vor lassen. Die Frage wird wirklich sein, wie sieht sein Gesundheitszustand aus? Ist er in der Lage, nochmal rein körperlich an dieses Level ranzukommen? Und das wird am Ende auch natürlich den Preis irgendwo beeinflussen, was ein CJ Gardner-Johnson fordern wird. Er wird natürlich erstmal wieder versuchen, sein Preisniveau oder darüber hinaus zu gehen, was er gerne schon letzte Offseason erreicht hätte. Das hat natürlich nicht so ganz funktioniert im letzten Jahr und jetzt hat er natürlich diese schwere Verletzung. Also rein sportlich bin ich komplett deiner Meinung. Das wäre eine sehr gute Verstärkung. Und ja, man braucht auch mal solche unangenehmen Zeitgenossen im Team, weil du willst ja nicht den netten Jungen, ich wiederhole mich da gerne von der letzten Folge, du willst nicht den netten Jungen von nebenan in deiner Defense haben, sondern du willst einen Trash-Talker, du willst jemanden haben, der dahin geht, wo es weh tut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist CJ Gardner-Johnson. Und wenn du ihn jetzt vielleicht sogar noch, wie gesagt, Sternchen, wenn er fit ist oder gesund ist, wenn du dann jemanden noch wie den kriegen kannst für einen bezahlbaren Vertrag, der wiederum dir Geld lässt, um die anderen Needs, die wir ja haben, zu adressieren, dann musst du es machen.
So einer, finde ich, hat den Eagles gefehlt in der letzten Saison. Der tut den Eagles garantiert gut, sofern er zurückkommt. Ich habe aber noch ein Argument für die Verpflichtung von CJ Gardner-Johnson. Letzte Saison sind ohne ihn im Vergleich zum Vorjahr die Sacks bei den Eagles runtergegangen. Die waren da nur noch 20. in der Liga, nachdem du klar Erster warst mit den meisten Sacks. Sie hatten auch weniger Turnover und da kann dir CJ Gardner-Johnson ganz sicher helfen. So, jetzt könntest du Snead anteasen, wenn du möchtest.
Ja, ne? Ich meine, das ist ja über die letzten Folgen zieht sich der Name Snead wie ein roter Faden durch den Brotherly Talk. Ich sage mal spaßhalber, dein Snead, Flo's Lieblingstarget. Und das muss ich natürlich jetzt erwähnen. Ich habe es ja gesagt, dass man davon ausgehen kann, dass die Kansas City Chiefs ihn mit dem Franchise-Tag eben belegen werden. Natürlich auch, weil sie immer noch versuchen möchten, einen langfristigen Deal mit ihm strukturiert zu bekommen. Oder natürlich ihn, und das ist das allerwichtigste Mal aus Sicht jetzt der Chiefs, natürlich nicht einfach so gehen lassen wollen und dann vielleicht irgendeinen Compensatory-Pick kriegen. Das haben wir ja auch schon mal erläutert, wie das funktioniert. Und von daher wird das jetzt dementsprechend eben nicht mehr ein Free-Agent-Target sein, sondern eben eins, für das du investieren musst. Und wenn man davon ausgeht, wir haben es letztes Jahr gesehen bei den Eagles, wer da so gegangen ist als Free-Agent und du dann für jemanden wie Hargreaves dann einen Drittrunden-Pick bekommst, dann ist das halt auch mal das, was die Chiefs voraussichtlich, wenn der Herr gesund bleibt, bekommen würden. Was heißt das wiederum im Umkehrschluss? Dass die Chiefs auf jeden Fall, und das ist auch ein No-Brainer, dass sie auf jeden Fall mehr haben wollen als ein Third-Round-Pick. So, und da muss man sich halt überlegen, und ich bin nach wie vor skeptisch, jetzt nicht nur das hohe Gehalt von ihm, dann natürlich auch nach dem Jahr zu bezahlen, sondern eben halt auch natürlich dann entsprechend dann auch einen, ich weiß es nicht, First Round oder Second Round oder ein Second Round und dazu noch einen Fifth Round Pick dann abzugeben. Das ist, finde ich, zu teuer. Mit den Needs, die Eagles haben.
Also wir sind uns einig, dass Snead auf jeden Fall helfen könnte. Und ja, Tim, du bist gerade 10 Zentimeter gewachsen. Sie haben ihn getaggt und ihn mit dem Franchise-Tag versehen. Allerdings ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. ESPN berichtet nämlich, dass Snead trotzdem über einen Trade nachdenkt. Verhandeln kann er auf jeden Fall mit anderen Teams. Der Franchise Tag ist nämlich ein sogenannter Non-Exclusive Franchise Tag. Was heißt das genau? Wir machen einen kurzen Franchise Tag Ausflug, Tim, wenn für dich okay und für euch da draußen auch. Also ganz grob, will ein Team verhindern, dass ein Spieler in der Free Agency geht, eine Einigung über einen neuen langfristigen Vertrag aber noch nicht da ist, kann die Franchise den Spieler mit dem Franchise-Tag belegen. Es gibt aber unterschiedliche Varianten, nämlich den exklusiven und den nicht exklusiven. Und dieser Non-Exclusive-Tag ist auch der gängigere der beiden. So, Snead hat genau den bekommen. Heißt erstmal, er bekommt einen garantierten Einjahresdeal bei den Chiefs. Er darf aber jetzt trotzdem mit anderen NFL-Teams verhandeln und sogar ein sogenanntes Offersheet von einem anderen Team, zum Beispiel dann von den Eagles, unterschreiben. So. Und dieses Angebot, in dem auch Zahlen stehen, muss dann dem bisherigen Team vorgelegt werden. Und die Chiefs dürften dann entscheiden, wenn sie Snead behalten wollen, müssten sie das zu den Konditionen machen, die im Offersheet stehen. Die würden also das Angebot der Eagles matchen und Snead müsste gemäß Non-Exclusive Franchise Tag dann eben bei den Chiefs bleiben. Und jetzt kommt's, würden die Chiefs das Angebot ablehnen, dann würde Snead zu den Eagles wechseln. Der Preis, Tim, der wäre aber sehr, sehr hoch, denn als Entschädigung müssten die Eagles den Chiefs ihre nächsten beiden Erstrundenpicks überlassen. So ist das geregelt und entsprechend selten kommt es dann eben auch vor, dass ein Spieler dann auch wechselt. Und beim exklusiven Tag ist es anders, da dürfen erst gar keine Verhandlungen stattfinden und der Spieler wird exklusiv ein weiteres Jahr gebunden. Für mehr Geld als beim Non-Exclusive Tag logischerweise, der Spieler wird also im Grunde gar kein Free Agent. Also das sind die beiden großen Unterschiede.
Super spannend, weil den Unterschied tatsächlich auch mit dem festgelegten Preispunkt, den es dann gibt, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich bin davon ausgegangen, dass es ähnlich wie bei dem Exclusive dann frei verhandelbar ist. Ja, aber das mit zwei First-Round-Picks, das ist ja komplett utopisch.
Ja, ja. Und es gibt übrigens noch was. Es gibt dann noch den sogenannten Transition-Tag. Macht jetzt gerade auch die Runde in der NFL. Und der ist im Grunde nicht so aggressiv wie der Non-Exclusive-Franchise-Tag. Das festgeschriebene Gehalt für den Spieler ist da nämlich niedriger. Und das abgebende Team kriegt auch keine Kompensation bei einem Wechsel, darf aber nach wie vor entscheiden, ob es die Kondition vom Offersheet dann eben matchen möchte oder eben nicht. Und so ein Tag ist eigentlich nur für Teams spannend, die es überhaupt nicht hinbekommen, so einen langfristigen Deal mit einem Spieler zu machen, aber trotzdem genügend Capspace haben, um eben vom Offersheet dann nicht negativ überrascht zu werden. Ne? So. Und noch ganz wichtig, pro Jahr, pro Team darfst du nur entweder einen Franchise oder einen Transition Tag auf einen Spieler anwenden. So, Tim, jetzt weißt du alles. Test dazu schreiben wir nächste Woche.
Sehr spannend, ja. Und ich glaube, mit dem Franchise-Tag und mit der Option Snead, die können wir jetzt sozusagen beide, also den Franchise-Tag nicht. Ich glaube, das Thema wird noch mal das ein oder andere Mal relevant werden im Laufe der Offseason. Das Thema Snead können wir jetzt vielleicht zu den Akten legen.
Ja,
aber
ja.
Wer weiß, vielleicht zieht ja Snead. Flo die Schublade noch mal auf, in der unser Freund Snead liegt. Und nächste Woche kommt er wieder raus. Wir lassen uns überraschen.
Aber macht das nicht Spaß, über solche Dinge zu spekulieren und dann neue Dinge rauszufinden 100%. Von Tag zu Tag? Also ich meine, das macht die NFL ja auch so spannend und ich finde, da sind viele gute Regelungen auch in dieser Liga vorhanden, die es uns dann eben als Podcast-Hosts auch ermöglichen, drüber zu sprechen und zu spekulieren. Und ich finde, das macht die Sportart auch aus. Es wird nie langweilig, ich sag's immer wieder, in der NFL.
Und wer darüber hinaus selber auch noch mal ein bisschen grübeln will und ein bisschen rumschauen möchte, was sich da eigentlich tut und was die Eagles brauchen, vielleicht geben wir euch da mal einen kleinen Überblick. Wir haben ja jetzt schon über viele Needs gesprochen, ja. Right Guard haben wir gesprochen, wir haben über die Linebacker-Diskussion gesprochen, wir haben über Safeties gesprochen, wir sprechen gleich auch noch über andere oder über konkrete Spieler für diese Needs. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was rausgekramt. Corner, wie gesagt, ist ein Need. Aber was ihr nicht da draußen vergessen dürft, die Eagles brauchen einen QB2, ja, also ein Ersatzmann für Hurts. Das wird sicherlich auch noch adressiert werden müssen. Können wir natürlich dann
Russell
auch bei Gelegenheit
nochmal.
Ja, okay. let's ride, sag
let's
ich dazu
ride,
mal.
Ey. Ja.
Aber nicht bei den Eagles, da wird er nicht reiten und schon gar nicht gucken. Was wir auch brauchen, Stand jetzt, und das können wir dann vielleicht schon mal vorwegnehmen von unserer Liste. Wir wissen es mittlerweile, Swift, unser Running Back, wird die Free Agency hitten, wie der Amerikaner sagt. Also er wird den Markt prüfen. Das heißt, wahrscheinlich brauchen wir auch einen neuen Running Back 1. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, die Eagles brauchen auch noch einen Wide Receiver 3 für Watkins. Und sie brauchen auch einen neuen Wide Receiver 4 für Julio Jones. Das heißt, wenn ihr mal so ein bisschen kreativ werden wollt, und Flo und ich werden das definitiv auch werden in den nächsten Wochen, QB 2 RB1, WR2 und WR4, das sind sicherlich auch noch Positionen, die wir diskutieren müssen und wo ihr schon mal ein bisschen überlegen könnt, wer wird das denn vielleicht?
Schreibt uns bei Insta, wen ihr euch wünscht. Wir nehmen es gerne hier mit in den Podcast und diskutieren es dann. Also es wird viel zu besprechen geben. Das machen wir dann in den nächsten Folgen auf jeden Fall. Ja, 3 Spieler noch. Na, eigentlich nur noch 2,5, weil Swift hast du angesprochen, über die wir jetzt in den Hot Topics sprechen wollen. Justin Simmons, Safety von den Broncos und brandheiß Quandre Diggs, Safety von den Seahawks. Tim, hau raus.
Genau, 2 Sätze vielleicht zu Justin Simmons, weil du hast ja auch schon einen wesentlichen Key Fact erwähnt. Er war Interception Leader in der vorletzten Saison zusammen mit CJ Gardner-Johnson. Er ist Free Safety, hat 7 Jahre Erfahrung, hat nur bei den Denver Broncos gespielt, wurde damals in der 3. Runde vom Boston College gedraftet. Er wird 2025, also sprich nächste Saison eigentlich noch in Denver. 2025 wird er Stand jetzt Free Agent werden. Er ist aktuell von PFF, Pro Football Focus, an Nummer 2 gerankt aller Free Safeties in der NFL. Das heißt, daran sieht man schon, das ist ein absoluter Top-Spieler, der in den letzten Jahren auf jeden Fall auch gezeigt hat, was er kann. Das ist sicherlich ein interessanter Mann, wo man sich vorstellen könnte, wenn die Eagles hier das Ding adressieren möchten, diese Position, wenn ich sage das Ding, dann ist da natürlich die Safety-Position mit gemeint. Er wäre oder bei ihm wäre fällig 2024 ein Salär von 14,5 Millionen Dollar Base Salary. Dazu kommt natürlich noch ein bisschen was, also von daher wären am Ende ungefähr 14,5 plus X wären dann fällig. Das ist eine Menge, aber wiederum auch für sein Kaliber durchaus bezahlbar, weil wenn der Herr 2025 nämlich Free Agent wird oder vielleicht seinen Vertrag verlängert, wird das deutlich mehr werden. Und das ist genau der Punkt, das hat man auch bei Bayard nämlich gesehen, wo die Eagles durchaus jemanden mal nehmen, der noch ein Jahr Vertrag hat, ein Veteran ist, ein proven Player, der noch ein Jahr sozusagen bezahlt werden muss und dann, bevor er dann vielleicht dann auch einen höheren Vertrag möchte, im Sinne eines Prove-It-Deals das Jahr nochmal performen muss. Also von daher, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber dann wahrscheinlich auch bei dem Alter 30 Jahre, bei dem Preispunkt vielleicht dann wirklich nur für ein Jahr, wenn man nächstes Jahr nochmal angreifen will, was die Eagles sicherlich tun werden, kann das ein interessanter Mann sein.
Wie sieht's mit Quandre Diggs aus?
Das ist eine ganz spannende Personalie, die jetzt ja auch heute am, wie gesagt, Mittwoch aufkam oder vor allen Dingen dort auch groß diskutiert wurde. 31 Jahre alt, ebenfalls Free Safety, Unrestricted Free Agent, 8 Jahre NFL-Erfahrung, wurde damals, und da kommt nämlich gleich der interessante Twist her, 2015 in der 6. Runde aus Texas von den Detroit Lions gedraftet. Und warum ist es interessant? Weil er entsprechend natürlich enge Verbandelungen hat mit einem gewissen Corner namens Slay, der bei den Philadelphia Eagles spielt. Die beiden sind befreundet miteinander. Man hat jetzt auch schon gesehen, viele von euch folgen wahrscheinlich Slay auch auf Social Media, dass ja dann schon das Recruiting losging, ja, unter dem Post, dass jetzt am 5. März haben die Seattle Seahawks bekannt gegeben, dass eben der Quandre Diggs released wird und dementsprechend haben die Seattle Seahawks dort 11 Millionen an Cap freigemacht. Waren natürlich dann direkt diese Augen-Emojis von Darius Slay gepostet.
Ja, also ja, hör auf mit dem Rekrutieren, freuen, ey. Ja. Das hat bei Snead schon nicht geklappt. Lass mich bloß in Ruhe.
Ja, das stimmt. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann hat er jetzt, ist es wirklich ein guter Safety. Er ist kein Simmons, das muss einem völlig bewusst sein. Hätte natürlich auch nicht den Preispunkt eines Simmons. Ist ein guter Spieler und vielleicht ist es jemand, wenn man das Geld in die Hand nimmt für D-Line oder das Geld in die Hand nimmt, vielleicht für einen Linebacker. Irgendwo werden es die Eagles, das haben wir gesagt, werden es die Eagles in die Hand nehmen. Dann ist es vielleicht jemand, der ein bisschen kostengünstiger ist und der trotzdem bewiesen hat, dass das kann.
So, DeAndre Swift, da winken wir schon mal so ein bisschen wehmütig, so lose zumindest. Ich habe überlegt, Tim, vielleicht findet der aber auch das Essen bei den Eagles nicht so lecker und will deshalb einfach weg. Wobei gerade das eigentlich richtig gut abschneidet im Gegensatz zur Mensa bei den Bengals. F-minus bei den Bengals. Schlechter geht's nicht. Wir wollen mit euch kurz über eine Befragung sprechen, die NFL Players Association, die NFLPA, in der Zeit vom 27. August bis zum 16. November 2023 mit den Franchises durchgeführt hat. 1706 Spieler haben an dieser Befragung teilgenommen und die Ergebnisse wurden jetzt veröffentlicht. Ich kann es vorwegnehmen, die Eagles haben richtig gut abgeschnitten. 4. Platz insgesamt von 32 Teams, logischerweise. Schlusslich die Washington Commanders mit insgesamt 5 Fs. Entspricht ja der Schulnote 6. Befragt wurde in 11 Kategorien und wir gehen mit euch mal ein paar durch. Tim, ein F gab es bei den Eagles gar nicht, aber zweimal die Note C, also eher so Durchschnitt, und zwar in den Kategorien Treatment of Families und Team Travel. Du bist unser Eagles Insider. Ordne das für uns mal ein und vielleicht auch die eine oder andere Kategorie mehr.
Genau, also vielleicht erstmal vorab, die Eagles als Vierter, ein C ist ein sehr gutes Ergebnis. Also wenn man sich diese Kategorie anschaut, dann gibt es überhaupt nur 4 A's in der Kategorie Treatment of Families. Jetzt würde ich das gerne mal so ein bisschen in Perspektive setzen. Ich habe zum Beispiel gelesen, wer da besonders schlecht weggekommen ist in dieser Kategorie Treatment of Families, also wie werden die Familien der Spieler behandelt, waren die Los Angeles Chargers. Und da hat sich einer der entsprechenden Spieler, der dort mit abgestimmt hat von den Chargers, der Name ist nicht überliefert, hat sich entsprechend abfällig geäußert, dass es bei den Chargers ja nicht üblich sei, dass dort die Kosten für den Kindergarten übernommen werden würden. Ja, und das sage ich so ein bisschen suffisant, weil ich denke mir so, naja, ganz ehrlich, ich meine, wie hoch ist das durchschnittliche Gehalt eines NFL-Spielers? Und da haben ja nicht die Nummer 53 oder irgendwelche Reserve-Spieler abgestimmt, sondern es sind ja dann schon gestandene NFL-Profis, zum großen Teil zumindest. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Kategorie so wichtig ist. Natürlich ist wichtig, wie du deine Spieler Familien behandelst, aber ich sag mal, das ist eher ein Wohlfühlfaktor, der, wenn er gut gemacht wird, wo sich natürlich ein Spieler drüber freut, aber ich sag mal, das ist schon hart zu sagen, okay, ich gebe jetzt meinem Team ein F, weil ich jetzt für die Kinderbetreuung bezahlen muss. Also von daher, das ist, finde ich, ein bisschen krass. Die Eagles, wie gesagt, haben da ein solides C. Ich weiß es aktuell nicht, ob die Eagles tatsächlich Kinderbetreuung zahlen. Würde es aber persönlich auch nicht für notwendig erachten. Also wenn da ein guter Service für Familien erbracht wird, ist es natürlich was Schönes. Aber wir sehen es ja auch. Und die Nummer 31 hast du nicht erwähnt. Washington Commanders, da ist ja auch viel geschrieben worden, auch mit Ownerwechsel, auch mit Stadien und so weiter und so fort. Da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Treatment of Families, Commanders F-, Chargers F-, Patriots F-, Steelers F-, Bengals F-. Da kommen dann wahrscheinlich noch so andere Dinge hinzu, wie Hilfe bei der Immobiliensuche und weiß nicht, also Support für die Familien insgesamt. Und da wird der eine oder andere Spieler sicher persönliche Erlebnisse haben oder Befindlichkeiten und die fließen dann damit ein. 1706 Spieler, die da teilgenommen haben.
Aber ganz wichtig. Ganz wichtig und man darf das nicht zu hoch hängen, darauf wollte ich gerade hinaus. Nummer 31 in diesem Ranking, also sozusagen das am vorschlechtesten gesehenste Team von Spielersicht sind wer? Der amtierende Super Bowl-Champion, die Kansas City Chiefs. Also daran sieht man schon, am Ende ist das natürlich nur Schall und Rauch und es ist natürlich auch interessant, aber wenn du jetzt, und ich überspitze mal, wenn du jetzt als Free Agent 3 gleichwertige Angebote bekommst, ja, von, wer wurde an 1 gerankt? Die Miami Dolphins, an 2 gerankt die Minnesota Vikings und an 3 gerankt die Green Bay Packers. Das sind jetzt auch alles 3 wirklich gute, sportlicher Sicht gute Teams und dann kriegst du ein Angebot vom zweitschlechtesten geranktesten Teams und du hast die Chance mit Patrick Mahomes und mit Travis Kelce nochmal den Super Bowl zu gewinnen, sagst du dann, oh nee, ich meine in diesen ganzen Kategorien hier so, das Essen ist schlecht bei den Chiefs, die Familien werden nicht so gut behandelt, das
Essen...
Ja, aber
guck mal, die haben hier bei Nutritionist, Dietitian, also bei dem Menschen, der den Spielern sagt, das sollt ihr essen, haben die Chiefs ein F. Und wir haben es gesehen, Mahomes hat ein Bäuchlein am Ende der Saison.
Hat's ihm geschadet.
Und Kelce auch.
So, welche Kategorie wirklich wichtig ist, und das sollten wir auch nochmal mit Blick auf die Eagles besprechen, und da sind natürlich, Überraschung, die Kansas City Chiefs absolut best in class. Es gibt eine Kategorie, die heißt Head Coach, und dort, Surprise, Andy Reid hat ein A+ bekommen. Also von daher, das ist natürlich etwas, was den Spielern besonders wichtig ist. Wer trainiert dich, wer macht dich besser? Und das ist natürlich ganz wichtig, weil es gab ja immer die Gerüchte im Laufe der Saison, Nick Sirianni hat den Lockerroom verloren, es gibt Spieler, die unzufrieden sind. Und ja, was kam bei raus? Die Eagles haben, wir können nochmal nachschauen, um ganz sicher zu gehen, haben bei dem Thema Head Coach natürlich relativ gut abgestimmt, nämlich mit einem A. Das heißt, dort sind sie, ein glattes A, eine Note 1 für Nick Sirianni, offensichtlich sehr zufrieden mit ihm. Und das wäre fatal gewesen. Also wäre in dieser Umfrage rausgekommen, dass Nick Sirianni von seinen eigenen Spielern keine gute Note bekommen hätte, dann wäre natürlich sicherlich in der Medienlandschaft in Philadelphia der Teufel los.
Einordnen müssen wir es trotzdem nochmal, denn nochmal, die Befragung hat nur in Anführungszeichen bis zum 16. November stattgefunden. Danach hatten wir natürlich noch die eine oder andere Episode. Trotzdem total erfreulich und viele Spieler haben ja auch gesagt, dass sich daran auch gar nichts geändert hat. Trotzdem total erfreulich, dass Nick Sirianni da so gut abschneidet und das wird ihm sicherlich auch nochmal Selbstvertrauen geben für das, was kommt und Selbstvertrauen gegeben haben. Die NFLPA hat ja keinen kleinen Einfluss in dieser Liga, das muss man einfach sagen.
Das ist so und wo sie auch einen Einfluss haben werden, ist in der Entscheidung, wie viele Spiele wird die NFL eigentlich in den kommenden Jahren haben. Flo, vielleicht kannst du da mal kurz einleiten, was ist denn da gerade in der Diskussion und vor allen Dingen auch, wie findest du das?
Es wird diskutiert, 18 Spiele auszutragen in der Regular Season und das wäre meiner Meinung nach mit Sicherheit für die Spieler, für die meisten Spieler nicht besonders förderlich. Es soll ja als Entschädigung sozusagen dann ein Preseason-Game wegfallen, aber wir haben uns schon drüber unterhalten, auch bei Instagram ganz kurz, das ist ja lächerlich, so ein Argument da aufzubringen und zu sagen, ja stopp, aber dafür müsst ihr ja in der Preseason nicht so oft ran. Also welcher Starter spielt denn bitte in der Preseason und wie ist da die Belastung? Die sehen alle zu, dass sie heil in die Regular Season kommen. Insofern, also das kann und darf kein Argument sein. Hier greift mal wieder meiner Meinung nach der wirtschaftliche Aspekt und die Idee von Roger Goodell, aus dieser NFL, aus dieser Liga eben noch mehr herauszuholen, vor allem wirtschaftlich und in der Strahlkraft. Für uns Fans ist erstmal ein 18. Spiel natürlich was ganz, ganz Schönes. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber für die Spieler, und in dem Moment bin ich, glaube ich, mehr Spieler als alles andere, ist es, glaube ich, etwas, was sehr, sehr anstrengend und belastend sein kann.
Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Also sportlich wird das sicherlich so sein. Ein Spiel mehr heißt mehr Verletzungen, heißt vielleicht dann auch entsprechend weniger Qualität sportlicher Natur in den Playoffs, weil eben halt ein paar Leistungsträger fehlen. Auf der anderen Seite aus Spielersicht, das ist die eine Seite. Und die Spieler, wie gesagt, haben natürlich ein Spiel mehr Risiko. Sie müssen ein Spiel mehr ihren Körper herhalten, um letztlich am Ende auch uns zu unterhalten. Und uns zu unterhalten bringt natürlich, du hast es erwähnt, ein Spiel mehr Geld. Das kommt natürlich auch den Spielern zugute, ne? Also wir haben es letzte Woche diskutiert mit dem steigenden Salary Cap. Der ist massiv gestiegen um 100 Millionen in den letzten 8 Jahren. Und natürlich ein Spiel mehr im nächsten TV-Vertrag, der dann halt entsprechend ausverhandelt wird, kommt deutlich mehr Geld rein. Das heißt, die NFLPA, es gab ja schon auch in der Vergangenheit Streiks und dann auch mal Lockouts. Das werden wir hoffentlich nicht mehr diskutieren müssen, warum es das gibt, weil das hoffentlich nicht passiert, sonst hätten wir alle nämlich keine NFL zu schauen. Long story short, sollte das passieren, und das wird auch verhandlungsnatürlich Masse sein der NFL Player Association, dass sie dem nur zustimmen, wenn natürlich dann auch in den kommenden Jahren weiter der Salary Cap ansteigt, weil dann wird eben halt auch mehr von diesem Geld an die Spieler verteilt.
Also gar nicht so klein der Einfluss der NFLPA auf die Liga, seien es 18 Spiele oder eben die Befragung, über die wir gerade gesprochen haben. Gar nicht so uninteressant übrigens, diese Befragung für alle Free Agents, logisch. Erleichtert im Zweifel die eine oder andere Entscheidung bei der Auswahl der Teams. Die Ergebnisse könnt ihr euch auf nflpa.com in Ruhe anschauen. Zur Stadt an sich haben die ja keine Kategorie aufgemacht, Tim. Überlegt sich die NFLPA ja vielleicht, nachdem sie ein paar Mal unseren Podcast gehört hat. Eine neue Woche, eine neue Folge, ein neuer Philly Fun Fact für euch im Brotherly Talk. Hier ist unser PFF.
Ja, wir haben das Thema Jason Kelce diskutiert. Jason Kelce hat uns natürlich auch im Philly Fun Fact nicht losgelassen. Jetzt vielleicht nicht so, wie ihr denkt, dass wir jetzt einen kleinen Deep Dive zum Leben und Wirken von Jason Kelce machen. Das werden wir vielleicht ein paar Jahren machen. Dann ist es vielleicht schon wieder ein bisschen in Vergangenheit geraten. Sondern, Flo hat es erwähnt, sollte nicht auch sein Jersey retired werden. Und ein zweites Thema, was gerade groß in Philadelphia diskutiert wird, soll es, und das sehen wir schon von Doug Peterson und auch von Nick Foles, den er übrigens auch ganz amüsant in seiner Speech nochmal gewürdigt hat auf bestimmte Art und Weise, aber das lassen wir jetzt mal unkommentiert. Gibt auch gerade eine Diskussion, ob neben dieser Statue vom Philly Special, wo eben Doug Peterson und Nick Foles drauf sind, beziehungsweise wo sie dargestellt werden, in realer Größe, sollte daneben nicht auch eine Statue von Jason Kelce stehen? Und bei dem Thema gibt es natürlich nicht nur in Philadelphia eine Statue von Doug Peterson und Nick Foles, sondern eine noch viel berühmtere vielleicht sogar und vielleicht sogar auch ziemlich sicher, nämlich die von Rocky Balboa. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Wir wollten mal heute ein bisschen in die Vergangenheit reinspringen. Wir wollten uns mal diese Statue anschauen von Rocky Balboa. Und warum gibt es die eigentlich, diese Rocky-Statue? Und warum hat die eigentlich so eine Wichtigkeit für Philadelphia? Weil... den Film da draußen von euch haben wahrscheinlich die meisten gesehen. Jetzt kommt mal natürlich eine ganz entscheidende Frage, Flo. Hast du denn den Film Rocky gesehen? Und wenn ja, wie viele der Teile?
Bei Creed war ich raus.
Ja, den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Aber die alten sind
natürlich
ein Klassiker.
Ja, da gibt es auch schon 18 Teile von.
Ja, ja, genau. Ja,
so,
ja, genau.
Also bei Creed war ich raus, die davor habe ich gesehen und natürlich auch gefeiert.
Für mich so Rocky 1 bis 3, das ist einfach, das muss man gesehen haben, gerade als Eagles-Fan muss man es gesehen haben. Und diese Statue von Rocky Balboa, gespielt natürlich von Sylvester Stallone, wisst ihr da draußen, die hat eine bewegte Geschichte, diese Statue, weil sie wurde nämlich, 2,90 Meter ist sie groß, sie wurde quasi ursprünglich für die Dreharbeiten zu Rocky 3 1982 angefertigt und zeigt dann natürlich Sylvester Stallone in dieser berühmten Pose mit zweimal geflexten Oberarmen triumphierend, quasi vor dem berühmten Philadelphia Museum of Art. So, und wenn ihr jetzt sagt, Tim, was erzählt denn der da eigentlich für ein Quatsch? Diese Statue steht doch gar nicht vor diesem Philadelphia Museum of Art an den berühmten Rocky Steps. Das ist doch Quatsch, die steht doch daneben. Ja, dann habt ihr natürlich völlig recht, aber ursprünglich stand sie mal da oben. Und das wissen nicht so viele. Und das ist eigentlich der entscheidende Funfact für heute, weil diese Statue im wahrsten Sinne des Wortes eine bewegte Geschichte hinter sich hat. Sie hat sich nämlich auch dreimal bewegt, beziehungsweise beim dritten Mal hat sie jetzt hoffentlich auch ihren finalen Standort erreicht. Ja, wie erwähnt, nachdem 1982 diese Statue gebaut wurde für Rocky III, hat dann Sylvester Stallone diese Statue dann gestiftet an die Stadt Philadelphia. Sie wurde an diesen prominenten Ort, nämlich oben auf diesen sogenannten Rocky Stairs, dahin gebaut, direkt vor diesem sehr, sehr berühmten Kunstmuseum. Und das ist auch das Problem gewesen, weil diese ganze Kunst-Community gesagt hat, ganz ehrlich, so eine Filmrequisite könnt ihr doch jetzt nicht vor eins der berühmtesten Kunstmuseen der USA stellen. Das geht so nicht. Das muss da weg. Und das muss da weg hat dazu geführt, dass tatsächlich diese Statue abgebaut wurde. Und sie wurde ganz im Süden, in, das gibt's mittlerweile auch nicht mehr, vor das Spectrum Sports Complex gesetzt. Das ist sozusagen eine Mehrzweckhalle gewesen in der Nähe des heutigen Wells Fargo Centers, da spielen ja die Flyers drin, da spielen die 76ers drin. Also man hat sie ganz in den Süden gepackt nach dem Motto, naja, diese Filmrequisite, die kommt da irgendwo zu den Sportteams in den Süden, südlich der Broad Street, da bauen wir die hin, da können die da können die Football-Fans, da können die Basketball-Fans und die ganzen Eishockey-Fans sich dran erfreuen, aber da haben wir unsere Ruhe. Ja, und was ist passiert? Die haben ein bisschen, heutzutage würde man sagen, den Shitstorm unterschätzt, der dann passiert ist, weil nämlich diese Statue unglaublich wichtig auch für die Seele der Stadt Philadelphia ist, für die Menschen dort und tatsächlich dann auch die Besuche in diesem Museum runtergegangen sind. Also es fanden die Eagles-Fans und nicht nur die Eagles-Fans, sondern auch alle anderen Einwohner von Philadelphia nicht so witzig, dass man ihnen ihre Rocky-Statue aus dem City Center entnommen hat. Ja, und dann ist die Stimmung gekippt, die Besucher wurden weniger und dann hat man gesagt, okay, das geht so nicht, wir müssen das zurückholen. Wollten aber irgendwo auch einen Kompromiss finden und dann hat tatsächlich diese bewegte Geschichte, zumindest stand jetzt, und ich glaube, das wird auch so bleiben, ihr vorläufiges Ende genommen, indem man gesagt hat, okay, wir packen sie jetzt nicht mehr ganz oben an die Rocky Stairs, sondern direkt rechts daneben. Und da steht sie bis heute. Sie wird nicht nur, und da gibt's auch lustige Anekdoten, natürlich von allen Touristen besucht, von den Sportfans, die in Philadelphia sind, sondern natürlich auch von den Sportfans der Gastteams. Und da hat sich ja so ein kleiner Fluch entwickelt. Und Flo, hast du schon mal von dem Fluch der Rocky-Statue gehört?
Noch nie.
Da könnt ihr mal drauf achten, das passiert in den Playoffs bei den Philadelphia Phillies, den Baseballteams, bei anderen Sportteams, weil es eben so schön ist, diese Statue so, sich daneben abzufotografieren. Kommen Fans anderer Sportteams oftmals auf die Idee, dieser Statue ein Trikot anzuziehen, ihres Teams. So, und da kommt dieser Fluch her, nämlich, dass wenn du das machen solltest als Fan, und das haben die 49ers gemacht letztes Jahr, also mittlerweile muss man sagen, der vorletzten Saison, das haben die Giants gemacht, das haben aber auch bei den Phillies, als sie diesen Playoff-Run hatten, jetzt im letzten Herbst, die Auswärtsfans gemacht, haben diese Teams immer verloren. Von daher, lasst euch das gesagt sein, liebe Fans, aber liebe Eagles-Fans, sagt es natürlich nicht weiter, weil natürlich sollen auch weiterhin die Auswärtsfans dann der Rocky-Statue ihr Trikot anziehen. Das hat offensichtlich keine positive Auswirkung auf die Performance, die danach im Sport passiert. Und das ist sicherlich eine ganz lustige Anekdote, ein ganz lustiger Funfact. Und bevor wir das Thema gleich abrunden, warum ist denn eigentlich wirklich diese Statue so wichtig? Also warum bedeutet die wirklich so viel für die Einwohner von Philadelphia? Weil natürlich unabhängig von der Stadt Philadelphia Rocky so das ultimative Beispiel für den amerikanischen Traum ist, ne? Also ein Mann aus einfachen Verhältnissen, aus dem Arbeiterviertel Philadelphias, verkörpert so ein bisschen diese Underdog-Story, die wir schon angesprochen haben bei Jason Kelce. Also dieses Wir gegen alle, so gegen alle Widrigkeiten laufen wir unserem Traum hinterher. Wir lassen uns von Rückschlägen nicht unterkriegen. Dieser bescheidene Hintergrund, die diese Filmfigur Rocky tatsächlich ja nur hat, dahinter können sich ganz viele Einwohner von Philadelphia wunderbar versammeln. Dementsprechend vielleicht verständlich, warum es dann diesen Shitstorm, der natürlich damals noch nicht Shitstorm hieß, über dieses Kunstmuseum hinweggebrochen ist. Ich glaube, eine ganz, ganz schöne und rührige Geschichte. Und ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr Philadelphia besucht, schaut da mal vorbei. Übrigens, das Kunstmuseum ist auch ganz schön. Einfach eine tolle Geschichte und ich glaube, ein ganz schöner Fakt, und vielleicht diskutieren wir in ein paar Jahren auch über die Statue von Jason Kelce und ob sie dann auch ihren richtigen Ort gefunden hat.
Hungry Dogs Run Faster. Danke, Tim. Das macht immer so viel Spaß, dir zuzuhören bei diesem PFF, bei unserem Philly Fun Fact. Der Platz vor dem Museum ist doch frei. Und man könnte es doch jetzt so verargumentieren, dass Kelce mehr Kunstfigur ist, als vielleicht mit dem Philly Special zu tun hat. Naja, weiß nicht, ob das so zutrifft. Aber ich würde Kelce da oben geil finden.
Im Mamas Outfit, da haben wir auch wieder den kulturellen Bezug zu den Eagles oder zur Stadt Philadelphia besser gesagt. Ja, also das gilt es zu diskutieren. Ich glaube, die Kunstszene findet es nach wie vor wahrscheinlich nicht so schön, wenn man da oben jemanden hinpackt. Aber let's see, vielleicht kommt es ja auch direkt neben die Town Hall. Gibt ja ein paar schöne Orte. Ich glaube, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich könnte mir noch gut neben der Liberty Bell vorstellen. Also es gibt den einen oder anderen geschichtsträchtigen Ort und Jason Kelce würde sich sicherlich überall gut machen.
Ganz sicher. Hauptsache, die Jason Kelce-Statue kommt. Das war unser PFF für diese Woche. So, und dann sind wir durch für heute, Tim. Hast du eine Idee für einen Folgentitel?
Heute ist es schwierig. Ich kann, glaube ich, heute spontan keinen Titel sagen. Wir sind ja sehr traurig gestartet. Wir sind, glaube ich, sehr heiter rausgegangen mit ein bisschen Spinnereien, wo überall die Jason Kelce-Statue hinkommen kann.
Der ewige Sneed, der noch ewigere Jason Kelce und der am ewigste...
Und Rocky. Also irgendwas mit Rocky muss noch rein.
Sehr gut, wir überlegen uns was. Nächste Woche, Mittwoch, beginnt dann das neue Ligajahr in der NFL am 13. März. Das ist der Tag unserer Aufzeichnung der nächsten Folge, Tim. Die Free Agency sicher dann ein großes Thema. Und was es sonst noch zu berichten gibt, das seht ihr wie immer auf unserem Insta-Kanal oder ihr hört's hier im Brotherly Talk. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Sagt gerne weiter, dass es uns gibt. Wir wollen doch die 1000 knacken. Also helft uns da gerne mit. Und dann bis nächste Woche. Go Birds.
Go Birds.